Für die damalige Zeit waren Zacharias und Elisabeth, von denen hier gesprochen wird, auch schon in den Versen davor, ziemlich alte Leute. In einer Übersetzung, die ich habe, da heißt es, Zacharias war hochbetagt. Das hört sich so an wie in 95 oder so irgendetwas, aber die beiden waren um die 50. Warum weiß ich das? Es gibt einen ganz einfachen Grund dafür. Im Alten Testament wird gesagt, dass die Priester mit 50 in Rente gehen müssen. Also das Wort Rente steht nicht dort, aber sie dürfen bis 50 arbeiten. Das heißt also, dass Zacharias knapp 50 war und seine Frau Elisabeth wahrscheinlich genauso. Also kurz vor der Rente war der Zacharias. Und die Elisabeth hat ein Leben geführt, das ein Leben für die Leute damals in Schande war. Denn sie konnte ihrem Mann kein Kind zur Welt bringen. Sie waren also kinderlos, die beiden. Und dann greift Gott ein. Da kommt ein Engel und spricht zu dem Zacharias. Wir haben das jetzt hier nicht gelesen, aber das sind die ersten Verse des ersten Kapitels von Lukas. Und es hat dem Zacharias im wahrsten Sinne des Wortes die Sprache verschlagen. Da heißt es, 9 Monate hat er nicht gesprochen, weil er das, was der Engel ihm da sagte, für nicht gerade besonders glaubwürdig hielt. Also falls euch mal ein Engel begegnet, versucht ihm nicht zu widersprechen, das könnte gefährlich sein. Auf jeden Fall, 9 Monate hat er Zeit gehabt, sich zu überlegen, was er sagen kann, wenn es soweit ist, dass er widersprechen kann. Und ich denke, diese Verse, die wir gerade eben gehört haben, sind wunderbare Verse, die wirklich etwas davon ausdrücken, was Gott tun kann. Aber wieso habe ich diese Überschrift gewählt? Freue dich, Welt. Ich habe das deswegen gewählt, weil hier gesagt wird, dass dieses Kind, das geboren werden soll, also der Johannes, dass ein Prophet sein soll. Ein Prophet oder ein Herold für den Messias. Das heißt also, er war der Vorgänger für den Messias, für Jesus Christus. Und in diesen Versen hier wird mehrere Mal, ich glaube insgesamt 3-mal darauf hingewiesen, dass dieser Messias, dass Jesus Christus befreit. Vor 50 Jahren hat Michael Green, der war damals Studentenpfarrer, ein kleines Buch geschrieben mit dem Titel Jesus bedeutet Freiheit. Jesus bedeutet Freiheit. Irgendwie war das ein bisschen gewagt. Denn wenn ihr euch kurz versucht zurückzuerinnern, vor 50 Jahren, das war die Zeit, wo die Rote Armee-Fraktion hier in Deutschland das Leben sehr ungemütlich gemacht hat. Es hat der finsterste kalte Krieg geherrscht zwischen dem Osten und dem Westen. Ich kann mich erinnern, wir haben damals einige Jahre in Berlin gewohnt, dass meine Frau und ich uns überlegt haben, können wir es uns überhaupt leisten? Ist es überhaupt richtig, in einer solchen Situation noch Kinder zu haben, wenn die Situation so schlimm ist? In vielen Ländern der Welt sind Leute unterdrückt gewesen. Das waren die letzten Jahre der Kolonialherrschaft der europäischen Mächte in vielen Staaten Afrikas und Asiens und Südamerikas. Es war eine Zeit, wo viele, wirklich viele Leute in Angst gelebt haben. Und dann ein paar Jahre später kam völlig überraschend das Ende der DDR, der sogenannten DDR. Wahrscheinlich können sich die meisten noch daran erinnern, wie die Leute damals auf der Mauer getanzt sind. Ich habe einen Freund, einen amerikanischen Freund, der ist extra von Amerika gekommen, um von der Mauer ein paar Stückchen abzuklopfen. Das war ziemlich schwierig, weil die zu 70% oder 80% aus Asbest bestanden hat. Da war es schwierig, da Stücke abzuklopfen, aber er hat es geschafft. Ich kann mich erinnern, wie wir vor dem Fernseher standen. Ich glaube, das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich Nachrichten angeschaut habe und wo mir die Tränen gekommen sind. Und ein Jahr später, am 3.10.1990, werde ich nie vergessen, wie wir um Mitternacht vor dem Reichstag in Berlin gestanden sind und gesungen haben: Einigkeit und Recht und Freiheit. Ich erinnere mich an die ersten Besuche in der Sowjetunion. Damals hieß es noch Sowjetunion. Und in Rumänien. Die Leute dort waren still vor Angst. Die haben kaum in den Familien miteinander geredet. Wenn man U-Bahn gefahren ist, die proppenvoll gewesen ist, hat kein Mensch mit jemand anderem geredet in Moskau. Auf der Straße, die Leute, die haben nicht geredet. Ich habe einen Freund, der vom Hintergrund her Russlanddeutscher ist, und seine Vorfahren haben, bevor die Sowjetunion gegründet wurde, sind die nach Amerika ausgewandert. Und er hat zu ihm gesagt: Können wir nicht meine Cousine besuchen? Und da sind wir von Wolgograd die Wolga hochgefahren, die Hälfte der Strecke nach Samara, wo seine Cousine wohnte. Ich werde es nie vergessen. Die Cousine sah aus, wie wenn sie ungefähr 80 Jahre oder noch älter wäre, obwohl sie nur 60 gewesen ist. Und als sie uns ihre Geschichte erzählt hat, wusste ich, wieso das so war. Sie uns erzählt hat, wie sie und die ganzen Deutschen aus der Wolga-Gegend nach Sibirien vertrieben wurden im Zweiten Weltkrieg, wie die Kinder dort in Sibirien verhungert sind und wie sie sagte, dass sie die Wurzeln aus der Taiga ausgegraben haben, um überhaupt irgendetwas zum Essen zu haben. Und sie lebte jetzt wieder dort in der alten Gegend in einer wirklich armseligen Hütte. Toilette gab es gar nicht. Ja, also es gab so eine Art, wie man früher gesagt hat, so einen Donnerbalken. Da mussten wir durch den Zaun mit den Hühnern durch und da dahinter war das. Und dann war plötzlich Freiheit da. Sie leben heute mit den Kindern in Deutschland. Kurz danach sind ja sehr viele Russlanddeutsche aus Russland hierher gekommen. Aber damals war alles gefangen in Angst. Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich mir gesagt, das ist heute eigentlich auch nicht so viel anders. Es gibt unheimlich viele Leute, die Angst haben vor sich selber. Leute, die Angst haben vor anderen. Leute, die vor allen Dingen Angst haben vor der Zukunft. Und da fragt man sich automatisch, können wir wirklich mit dem Zacharias einstimmen, freue dich Welt? Ich glaube ja, dass das möglich ist. Und ich möchte euch dafür 3 Gründe geben. Und zwar schauen wir, wenn ihr eine Bibel dabei habt, vor allen Dingen auf Vers 74 und Vers 75 aus dem ersten Kapitel von Lukas. Und das Erste, was mir da aufgefallen ist: Weihnachten befreit von Furcht. Weihnachten befreit von Furcht. Bei meiner Übersetzung ist es ein bisschen umgestellt, damit es eleganter sich anhört. Aber im Griechischen, im Urtext, fängt dieser Vers 74 mit den Worten an: ohne Furcht. Ohne Furcht. Und wir sind befreit vom Feind. Das ist das, was dieser 74. Vers sagt. Ich bin überzeugt, gefangen zu sein in Furcht und Angst ist schlimmer als alles andere. Wieso ist das der Fall? Das liegt einfach daran, weil es unser Denken begrenzt und weil es unser Handeln begrenzt. Wir wissen nicht mehr, wie wir handeln sollen. Es gibt Leute, die sind starr, im wahrsten Sinne des Wortes, starr vor Furcht. Heute fordern ja viele, auch die Kirchen, fordern das, irgendeine Garantie für die Zukunft. Jeder möchte irgendwie überleben, schon mit den interessanten politischen Entscheidungen der letzten Wochen. Was für mich interessant ist, als ich in Bangladesch gearbeitet habe, da waren die Leute wirklich bettelarm. Also das können wir uns kaum vorstellen, wie arm die Leute sind. Und trotzdem waren es Leute, die voll Freude waren. Sie waren voll Freude, weil Jesus Christus Fundament ihres Lebens gewesen ist. Sie waren voll Freude, weil sie mit den Möglichkeiten Gottes gerechnet haben. Und sie waren voll Freude, weil sie wussten, wir haben überwältigende Perspektiven. Vor Jahren haben wir mal eine Konferenz gehabt, da haben wir Leute, Leiter aus sozialistischen, kommunistischen Staaten eingeladen. Damals war Mosambik noch ein kommunistischer Staat. Und wir hatten einen unserer Pastoren, genau genommen hat er Theologie unterrichtet an unserem Seminar in Maputo, der Hauptstadt von Mosambik. Und wir hatten ihn eingeladen für diese Konferenz. Ich habe ihn ein paar Jahre später in Maputo besucht. Und ich muss wirklich sagen, der lebte wirklich ziemlich erbärmlich, verglichen mit uns und verglichen auch mit anderen in diesem Land. Aber ich glaube, ich habe nie jemanden getroffen, bei dem die Freude so aus allen Knopflöchern gestrahlt hat. Wie ist das möglich? Wie kann sowas passieren? Das ist deswegen möglich, weil Jesus befreit vom Feind, wie es hier heißt, weil er befreit von der Sklaverei der Sünde, weil er uns befreit für die Wahrheit. Im Johannesevangelium, im 8. Kapitel, heißt es im 34. Vers, dass wer Sünde tut, ein Sklave der Sünde ist, also gebunden ist durch die Sünde. Und dann zwei Verse weiter in Vers 36. Wenn euch aber der Sohn, wenn euch Jesus Christus frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Und darum geht es in Advent und darum geht es an Weihnachten. Wir dürfen frei sein von Furcht, selbst wenn alles trübe ist. Und zwar deswegen, weil Gott an Weihnachten und an Ostern die Grundlage dafür geschaffen hat, dass wir befreit von Furcht sein können. Das ist das eine, was diese Verse hier sagen. Das zweite ist, Weihnachten befreit zum Dienen. Weihnachten befreit zum Dienen. Es wird hier direkt gesagt, dass wir ihm dienen, bisschen schwierig ausgedrückt, in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Wir leben in einer Zeit von zunehmendem Egoismus. Ich weiß nicht, ob ihr ab und zu mal Fernsehen zuschaut, auch solche Berichte von anderen. Wir machen das gern, wir schauen zwar auf fast nie Fernsehen, aber wenn irgend so ein Bericht kommt über schöne Berge und Gegenden, das schauen wir uns gern an. Da gibt es aber auch Sendungen dabei, die treiben mich fast zur Weißglut. Da ist jede Minute oder zweite Minute kommt so ein Selfie, also so eine Aufnahme mit dem Handy oder sonst irgendwie, wo die Leute sich selber fotografieren. Irgendwie fragt man sich, haben die alle Tassen im Schrank? Aber das ist heute ganz groß in. Es wird so viel gemacht, dass ich vor kurzem gelesen habe, dass jemand das versucht hat am Grand Canyon. Das war sein letztes Selfie. Statt zu helfen oder gar zu dienen, leben wir heute in erster Linie mit unserem Ellenbogen. Aber die Tatsache ist, dass Jesus Freiheit neu definiert hat. In diesem Kapitel wird ja nicht nur von dem Zacharias und der Elisabeth und ihrem Sohn Johannes gesprochen. In diesem Kapitel wird auch von der Maria gesprochen. Und im Gegensatz zu Elisabeth und Zacharias, die wohl Onkel und Tante von Maria gewesen sind, zumindest nehmen die Experten das an, ich habe das nicht nachgeprüft und ich habe die Maria nicht gefragt. Auf jeden Fall, die Maria war noch sehr jung. Also für uns wäre der Josef wahrscheinlich ins Gefängnis gekommen, weil er eine Minderjährige geheiratet hat. Die war vielleicht 14 Jahre alt. Das war aber damals üblich, dass die Mädchen so früh verheiratet worden sind. Übrigens vielleicht hier in Klammern eingefügt. Es gibt ja Leute, die der Meinung sind, dass die Leute damals allen Quatsch geglaubt haben. Also die glaubten an so Jungfrauengeburten, lauter so Zeug. Und deswegen steht es auch in der Bibel drin. Wenn ihr den Text lest, dann könnt ihr feststellen, dass es mindestens zwei Leute gab in der damaligen Zeit, die nicht an Jungfrauengeburt geglaubt haben. Der erste war die Maria und der zweite war der Josef. Die haben beide sehr deutlich gesagt, wie soll das passieren? Was ist das? Also irgendwie muss sie mich hintergangen haben oder so irgendetwas. Ja, steht nicht in diesen Worten, aber ein bisschen eleganter genau hier drin in diesem Text. Das Interessante ist, dass obwohl Maria menschlich gesprochen vor einer Katastrophe stand mit der Ankündigung des Engels, hat sie eine absolut unvorstellbare Aussage gemacht. In der guten Nachricht wird die Aussage so übersetzt, dass sie zu dem Engel gesagt hat, ich will ganz für Gott da sein. Ich stelle mich in die Hand des Herrn. Was für eine wirklich unglaubliche Aussage für dieses junge Mädchen. Sie hatten einen völlig anderen Ansatzpunkt, als die meisten Leute heute haben. Sie hat sich nicht gefragt, wie kann ich möglichst ungebunden leben und verpflichte mich nicht zu sehr, sondern sie hat sich die Frage gestellt, wie kann ich Gott und anderen Freude machen? Wie kann ich Gott und anderen dienen? Wie gesagt, hier wird gesagt, dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Um das einfach ganz einfach zusammenzufassen ist, das bedeutet, ich möchte Gott dienen seiner Art gemäß, so wie es ihm entspricht. Das bedeutet es, Gott dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Wie sieht das aus? Das sieht völlig anders aus, als wir das normalerweise machen. Und das ist möglich, weil Jesus befreit. Jesus befreit, wie hier schon der erste Vers das sagt, weil er den Preis bezahlt hat, weil er uns erlöst hat. Sein Leben, mit seinem Leben hat er das getan und hat dadurch Anspruch auf unser Leben. Das ist die Vorhersage hier. Aber was das gleichzeitig tut, dadurch, dass Jesus das getan hat, ist, dass es uns befreit von Leistungsdruck. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal mit anderen Religionen beschäftigt habt, ob das jetzt Islam ist oder ob das Buddhismus ist oder das Hinduismus ist oder Konfuzianismus oder sonst irgendetwas. Da gibt es einen gewaltigen Unterschied. Einen nicht nur gewaltigen Unterschied, sondern einen himmelweiten Unterschied. In all diesen Religionen geht es darum, was der Mensch tut, damit er Gott gegenüber angenehm ist. Und manche Leute tun da unheimlich viel, viel mehr als die meisten Christen tun, ehrlich gesagt. Aber im Neuen Testament und durch Jesus Christus geht es um etwas ganz anderes. Jesus befreit uns vom Leistungsdruck. und Jesus öffnet den Weg zu den Mitmenschen. Er schenkt uns Mut zum Dienst. Das ist, was er getan hat, dadurch, dass er selber gehandelt hat. Und er tut noch das Zweite. Jesus befreit uns, indem er unser Herz gewinnt. Im 2. Korintherbrief heißt es im 5. Kapitel, ich lese es mal gerade vor, weil das ein längerer Text ist. Da sagt der Paulus, bei allem, was uns antreibt, alles, was uns antreibt, ist die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und sie zu neuem Leben erweckt hat. Paulus sagt, weißt du was, ich kann einfach nicht anders. Ich muss diesem Jesus Christus dienen. Ich diene ihm, weil er so unheimlich viel für mich getan hat. Und noch mehr, wie könnte ich eigentlich anders reagieren auf so eine große Liebe, als dass ich ihm diene? Was für eine Vision für ein Leben? Was für eine Vision hast du für dein Leben? Vision von Angst? Vision von Druck, von Forderungen, die andere deutlich oder weniger deutlich äußern? Vielleicht Angst vor etwas, von dem du möchtest, dass es keiner sieht und hört und weiß? Jesus und Weihnachten bedeuten Freiheit. Ich wünsche dir ein Leben mit einer Vision von Gottes Freiheit, die er in Jesus Christus schenkt. Leben frei von der Furcht und ein Leben frei, um Gott zu dienen. Das wird hier in diesen wunderbaren Versen des Zacharias deutlich gemacht. Aber es kommt noch ein drittes dazu. Das letzte, was in diesem Vers 75 gesagt wird. Weihnachten befreit nicht nur von Furcht, es befreit nicht nur zum Dienen, sondern Weihnachten befreit zum Loben. Wir stehen vor ihm in seiner Gegenwart, heißt es hier im Text, alle Tage unseres Lebens, also unser ganzes Leben lang. Weihnachten verändert die Vorstellung von Gott radikal. Ich hoffe, das ist euch klar und ihr vergesst es nicht über Weihnachten. Gott ist nicht mehr der Ferne, sondern er ist ganz nah. Gott ist nicht derjenige, der fordert, sondern er ist derjenige, der kommt und uns beschenkt. Er ist nicht derjenige, der uns vielleicht irgendwann einmal was Besonderes erleben lässt, sondern er ist der, der alle Tage unseres Lebens, jeden Lebenstag da ist und uns segnet. Ja, es stimmt, Gott ist heilig, das wird hier auch gesagt. Aber er ist gleichzeitig voller Liebe. Welche Vorstellung hast du von Gott? Ist das eine Vorstellung, wie ich sie gehabt habe, eine ganze Zeit lang? Gott ist unheimlich streng. Besser nicht sich mit ihm anlegen. Gott lächelt nicht. Und wenn ich mich nicht entsprechend verhalte, dann bestraft er mich. Sehr viele Leute haben diese Vorstellung von Gott, dass Gott so ist. Weihnachten betont, schau weg von deiner eigenen Unzulänglichkeit. Schau weg von deinen Problemen. Schau weg von den äußeren Umständen. Und schau hin zu dem, was Gott getan hat. Und was hat er getan? Er hat Jesus gesandt. Darum geht es hier in diesen Versen. Da wird es nicht viel über den Johannes gesagt, außer, dass der Johannes ein Herold für den Messias sein wird. Es geht zentral um diesen Messias, was er tut. Und dieser Messias ist Jesus. Gott hat Jesus gesandt und Jesus befreit, indem er wird wie ich. Er befreit, indem er mich liebt. So sagt es die Bibel im Hebräerbrief, wird das im 4. Kapitel so zum Ausdruck gebracht. Jesus ist nicht ein hoher Priester, da wird hier als Beispiel genommen, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Und dann fährt der Schreiber des Hebräerbriefs fort: Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Was für eine großartige Zusage. Darum geht es in diesem Weihnachtsfest. Deswegen ist Jesus Christus gekommen. Deswegen sagt der Zacharias hier so begeistert, dass Gott handelt. Jesus befreit, indem er wird wie ich und indem er mich liebt. Und das Zweite, Jesus befreit, indem er für mich sorgt. Wahrscheinlich habt ihr schon öfters was über die Bergpredigt gehört oder gelesen. Ich glaube, ich habe auch schon mal hier gepredigt darüber. Da kommt am Ende vom Kapitel 6 ein Vers, der unwahrscheinlich hilfreich ist. Kurz bevor gesagt wird, dass wir nur nach Gott und seiner Gerechtigkeit trachten sollen, sagt Jesus: Euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht. Was für eine großartige Zusage. Deswegen befreit Jesus, indem er für uns sorgt. Er weiß, was wir brauchen. Und das ist auch der Grund, wieso wir keine Angst zu haben brauchen, wenn er weiß, was wir brauchen. Deswegen sind wir frei zu loben. Was sonst sollten wir tun, wenn er alles vorbereitet hat? Das ist die einzige sinnvolle Konsequenz. Gott hat die Grundlage geschaffen dafür und darum befreit Weihnachten zum Loben. Und das ist wirklich möglich. Wie gesagt, weil Jesus die Grundlage geschaffen hat, dass Freude und Jubel herrschen kann. Und gerade deswegen feiern wir Weihnachten, deswegen singen wir Freue dich Welt. Freue dich Welt, weil Jesus Freiheit bedeutet. Freue dich Welt, weil er auch dich von Furcht und Angst befreit. Freue dich Welt, weil er zum Dienen befreit, zum Dienen für seine Welt. Und freue dich Welt, weil er zum Loben befreit. Zum Loben, weil seine Liebe alles verändert. Wirklich alles. Und ich hoffe mir und wünsche euch das, dass ihr daran in diesen letzten Tagen des Advents und in der Weihnachtszeit immer wieder denkt, dass Jesu Liebe alles verändert und wir ihn deswegen loben und preisen dürfen. Lass uns miteinander beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du nicht nur gekommen bist, um uns irgendwelche Befehle zu geben und uns zu sagen, was wir tun und lassen sollen, sondern dass du gekommen bist, um uns zu helfen, so zu leben, dass dein Name verherrlicht wird. Wir danken dir dafür, Herr, dass du uns befreit hast, befreit, dich zu loben, befreit, dir zu dienen, befreit, ohne Furcht und Angst zu sein. Lass du uns das gerade in diesen Tagen erfahren. Und schenk du, dass wir ein Zeugnis sind vor anderen für die Freiheit, die du uns schenkst, dass sie mit einstimmen. Freue dich, Welt. Wir danken dir dafür. Amen.